Willkommen bei Brettgespräche, dem Podcast mit mir, Phil alias The Hopmeeple und
Bastian alias Fenris Board Games.
Und wir haben heute auch noch einen Gast da. Wer ist das?
Ja, hallo, hier ist der Christoph alias Boardgamer Chris von Instagram.
Grüß dich, schön, dass du da bist.
Jo, hallo.
Wir haben heute auch eine gespielt am Start und Christoph, wir kennen uns ja schon länger tatsächlich. Wir haben ja schon ein bisschen Instagram-Geschichte zusammen. Aber unsere Hörer kennen dich vielleicht noch nicht oder nicht so viel oder dich nur von Instagram. Daher werden wir gleich auch in eine Brettrunde starten, bevor wir dann in eine gespielt übergehen. Aber ich glaube, der Basti muss noch was vorher loswerden, wenn ich mich nicht irre.
Hatte ja,
eine kleine Ente. Eine kleine Ente laufen lassen. Letzte Folge.
Ich wurde da auch ganz dezent von Olli, Grüße gehen raus, Lord of the Board, von BGT, darauf hingewiesen, dass ich bei Labyrinth Chronicles von Ravensburger einen Fehler gemacht habe. Ich hatte irgendwie war vollkommen überzeugt davon, dass das auf der Spiel auch gestartet ist. Die Gamefound-Kampagne ist sie nicht. Also sie startet jetzt im ersten Quartal 2026. Also die Kampagne läuft noch nicht. Aber ihr könnt schon folgen der Kampagne und werdet dann informiert, wenn sie rauskommt. Genau. Ja, dann nochmal danke auf den Hinweis. Und ja,
wir stehen zu unseren Fehlern. Ich meine, es gibt Zeitungen, die schreiben dann oder berichtigen das auf Seite 50, was sie vorher auf der Titelseite hatten.
Ah, stimmt, das hätte ich vielleicht einfach ganz am Ende so beim
genau,
Schluss
richtig, noch. So, also, genau, so 2 Minuten Stille und dann so, ah, ja, hier kommt
wir nennen
dem Outro.
Ja, wir nennen keine Namen, aber alle wissen Bescheid.
Ja, jetzt können wir in die Folge starten.
Sehr schön, sehr schön. Na, jetzt alles gesagt. Genau. Aber apropos Kickstarter und Konsorten. Ich habe mit großer Freude, wir hatten ja vor einer unserer letzten Folgen ja ein Zombie-Side-Special und ich habe mit großer Freude vernommen, dass es demnächst unter Asmodee USA auf Gamefound eine Kampagne für ein nächstes Zombie-Side startet, und zwar im Piraten-Setting.
Bin ich drin.
Ach so, du holst es dir jetzt schon im Laden, ne?
Ja, genau. Bei mir heißt Kickstarter ist draußen. Fertig. Genau.
Ah, ja. Ja, ich kann es aber nachvollziehen. Nee, keiner mag warten. Ja, sehr schön. Kommen wir doch wieder zu unserer Seriosität zurück. Ja. Und Christoph, okay. Du warst ja nicht bei uns, genau. Deswegen lass uns doch einfach mit der Brettrunde starten.
Genau. Gerne. Dann, wir stellen dieses Mal die Fragen wieder abwechselnd. Ich fange jetzt mit der ersten Frage an. Und ja, ansonsten kennst du ja wahrscheinlich das Prozedere. Immer kurz und knapp, aber wenn es ein bisschen länger dauert, ist das auch nicht so schlimm. Wir hatten alle schon, sagen wir es mal so.
Ich gebe mir Mühe.
Ja, dann die erste Frage ist, was ist dein Lieblingsspiel?
Ach, da geht schon los. Nein, es ist, bei den Lieblingsspielen ist das für mich immer so eine Momentaufnahme. Das ist das, was man gerne im Moment häufig spielt oder sehr gerne auch spielt. Und das ist bei mir Skizzit. Egal, ob jetzt auch mit meinen Töchtern, das finde ich, kann man in jedem Alter spielen, ob klein, ob groß, alle haben Spaß. Es gibt immer irgendwas zu lachen. Das ist so das, was bei mir momentan halt auch die Top 1 ist.
Ja, kann ich nachvollziehen, weil meine Tochter hat es sich auf das Spiel doch letztes Jahr selber gekauft von ihrem Geld. Und seitdem spielen wir es auch rauf und runter. Also das stimmt schon. Also es ist ein schönes Familienspiel, muss ich sagen. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Cooles Ding. Ja, dann.
Hast du nachts schon von Brettspielen geträumt?
Wenn ja, weiß ich es nicht. Von daher sage ich jetzt einfach mal nö.
Kurz und bündig, sehr
Hast
schön.
Du überhaupt schon mal geträumt? Nein, Quatsch. Es gibt's auch. Es gibt Menschen, die nicht wissen, wenn sie träumen.
Lass mal das Thema mit Kickstarter.
Egal. Das wollen wir jetzt hier nicht vertiefen. Welche Hauptfigur in einem Brettspiel wärst du gerne?
Ich, weil ich das Setting sehr mag, wäre ich gerne Geralt von Riva von Witcher.
I can relate.
Yep. Das ist so, ist die mystische Geschichte drumherum und alles, das ist etwas, was mich sehr fasziniert. Von daher, wenn dann das.
Ja, ja, die Geschichte, nicht die Zauberin. Na egal. Okay.
Man munkelt.
Bist du dann Team Yennefer oder bist du Team Marigold?
Ich werde bei roten Haaren werde ich schwach.
Ah, okay. Wie hieß die noch im ersten Teil? War das Jani? Nee. Ah, ich weiß es nicht mehr. Da gab es noch eine dritte im Bunde. Die im ersten Spiel zumindest mal interessant war. Die haben sie aber nicht mehr so verfolgt im nächsten Spiel. Anyways, zurück zu Brettspielen. Mit welcher Berühmtheit möchtest du denn gerne mal ein Brettspiel spielen?
Ich stelle mir es sehr interessant vor, wenn ich mal mit Uwe Rosenberg zusammenspielen würde. Weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass er, während es gespielt wird, schon wieder 1000 neue Ideen dabei hätte, wie man es denn anders machen könnte.
Also das Spiel anders machen könnte, oder?
Ja.
Also ich habe ja, würdest du ein Spiel von ihm mit ihm spielen wollen?
Auch, aber ich würde es tatsächlich mehr interessanter finden, wenn man ein Spiel nicht von ihm spielen würde. Okay.
So, ja, dann größtes No-Go am Spieltisch.
Wenn man, obwohl man das Spiel noch nie gespielt hat, von Anfang an irgendwie schon keine Lust mehr darauf hat. So gefühlt nach der ersten Runde, anstatt vernünftig weiterzuspielen, so auf einmal die Lust verliert und dann die ganze Gruppe mit runterzieht. Das geht gar nicht.
Ja, das kann ich auch. Also hattest du da nicht sogar mal sowas irgendwo?
Ich spreche da tatsächlich aus eigener Erfahrung. Ich habe das schon mal gehabt. Also jetzt nicht ich persönlich, sondern ein Kollege am Tisch hatte das. Und das hat echt so die ganze Stimmung am Tisch vermiest. Und das ist natürlich dann für das Spiel auch so ein bisschen tödlich.
Ja, das stimmt. Ja, klar.
Weil egal, wie gut das Spiel man dann eigentlich findet, dieser Moment versaut es. Und das ist echt schade.
Das stimmt.
Hat so einen bitteren Nachgeschmack, ne? Also auch wenn alle anderen sich gerade freuen hier, ne? Und dann hast du einen Stinkstiefel und so.
Ja.
Haben wir das nächste Mal halt nicht mehr eingeladen.
Ja, ich meine, ne, also so, zu teilen kann man das ja auch nachempfinden, wenn man zum Beispiel irgendein Spiel spielt, wo alle wegrennen und du guckst halt nur noch zu, ja. Wenn er aber dann die Ambition hast, ich möchte aber gewinnen, dann bin ich, das ist eigentlich auch ein schlechter Verlierer dann am Ende des Tages, ne? Gut, da musste ich aber auch in 18x-Spielen auch schwer lernen, ne? Also am Anfang der Runde, wenn du gerade anfängst, deinen ersten und zweiten Zug gemacht hast und dann gucken sie dich an und schütteln einfach nur den Kopf, weil sie wissen es, du noch nicht, aber sie wissen es. Ah, sehr schön. Snacks beim Spielen, ja oder nein?
Ja.
Okay, wenn ja, süß oder salzig? Das habe ich schon abgelesen.
Jetzt hat er einfach nur abgelesen.
Ich war so total egal. Süß oder salzig?
Süß oder salzig? Ja. Also
okay. Sehr schön. I like. Zu dir, Kommi. Wenn du eine Brettspiel-Superkraft hättest, welche wäre das?
Regeln auf Anhieb verstehen und umsetzen können.
Ja. Ja. Ja.
Ja. Ja. Ja. Kurz und knapp das. So.
Dein Lieblingsthema.
Das ist tatsächlich schwierig, weil das Thema schwebt natürlich so ein bisschen über allem, aber die Mechanik muss auch passen. Ich finde aber momentan so viele Spiele mit Sci-Fi-Thema sehr interessant. Aber auch momentan halt viele Spiele mit Naturthema ebenfalls. Also von daher schwierig, sich da jetzt auf irgendwas festzulegen, denn insgesamt muss es auf das Spiel ankommen und nicht auf ein spezielles Thema.
Also auf dich wartet ein Spiel namens Terraforming Mischwald.
Der Backbuilder.
Dann deine Spielerfarbe.
Blau.
Oh. Dann Würfel oder Karten?
Ich mag bei Würfelspielen nicht unbedingt dieses, wenn man es nicht beeinflussen kann. Von daher wäre ich da mehr bei Karten.
Wie viele Spiele hast du in der Sammlung?
Oh.
Oh, circa.
Ich habe mittlerweile einiges aussortiert. Allerdings kam mittlerweile auch wieder einiges hinzu.
Ist so schön, das sagt fast jeder so, ja. so, als würde man sich schon im Vorfeld entschuldigen für die große Zahl, die jetzt kommt.
Es tut mir leid, dass ich so viel habe, aber ja.
Da ist er wieder, ja.
Ich schätze mal, ich bin so momentan bei ja, 350 um den Dreh müssten es sein.
Dann, wie hoch ist denn dein Pile of Shame?
So 15 bis 20.
Ja. Geht ja noch.
Ja, ich habe tatsächlich so in letzter Zeit sehr viel von meinem Pile of Shame weggespielt. Ich war mal bei einem weitaus höheren Wert. Da war mal so bei 40, 50 und jetzt sieht es aber mittlerweile wieder ein bisschen besser aus.
Ja. Ja.
Nee, tatsächlich. Da ist es wieder.
Ja, da ist es wieder. Also Pile of Shame. Ich nenne es ja Pile of Opportunity. Da sind einige Opportunitäten drin. Genau. Nee, dann sind wir schon durch mit unserer Brettrunde. Vielen Dank, dass du uns hier dich mal ein bisschen einschätzen gelassen hast. Dann würden wir doch gleich in die gespielt reinstarten. Und nach alter Manier darf der Gast beginnen mit seinem ersten Spiel. Was hast du uns denn mitgebracht?
Ja, sehr gerne. Ich habe das Spiel Smart Ass mitgebracht. Wie der Titel schon sagt, handelt es sich hier um ein Quizspiel. Okay. Also.
Also nichts gegen die Community da draußen.
Ja, im Endeffekt, es ist echt simpel. Ne? Also du hast drei Kartenstapel. Wer bin ich, was bin ich und wo bin ich? Und der zuständige Moderator dieser Runde liest dann Zeile für Zeile der Karte vor. Und wer meint, die Lösung zu wissen, schmeißt es dann einfach in den Raum. Und dann wird gesagt, ja, ist richtig oder nein, ist falsch. Liegt man richtig, erhält man die Karte als Punkt. Liegt man falsch, ist man für die Runde raus und sollte es gar keiner wissen, dann darf der Moderator die Karte als Punkt behalten. Ende des Spiels oder das Spielende selbst ist eingeläutet, sobald ein Spieler 5 Karten besitzt. Welcher Stapel benutzt wird, wird von einem Würfel entschieden, der geworfen wird, der Farben abgebildet hat. Je Farbe dann das entsprechende Thema. Und diese Karte wird dann vorgelesen. Und ich finde aber bei dem auch sehr interessant und gut, man hat aus allen Themen irgendwie etwas dabei. Also wenn ich jetzt an die Karten denke, wie wer bin ich, dann habe ich eine Karte von Marie Curie bis hin zu Harry Potter. Also komplett die volle Bandbreite einmal durch. Genauso auch bei was bin ich oder wo bin ich. Da sind wir dann so bei Sachen wie Akropolis oder ich stehe vom Kölner Dom, so nach dem Motto. Echt viele Sachen bei, die super interessant sind und auch, selbst wenn man es nicht weiß, irgendwie gefühlt so eine kleine Ahnung davon hat und dann einfach irgendwas in den Raum schmeißt und hofft, dass es richtig ist. Also ich finde es echt gut. Ist auch schon mehrmals gespielt worden. Dadurch, dass es auch recht kurz und schnell gespielt ist, kann man auch so 3, 4, 5 Runden direkt hintereinander wegspielen. Der jeweilige Kartenstapel lässt das auch locker zu. Also da sind jede Menge in Auswahl vorhanden. Echt, echt gut. Also ich finde es verblüffend gut. Ich habe eigentlich mit nichts gerechnet und dann haben wir es gespielt Und dann wurde so in der Junde gesagt, mal, sollen wir nochmal eine Junde spielen?
Ja, das ist immer so, das Beste. Ja, wollte ich sagen, ja.
Ja, also Beste. Es kam echt auch durch die Bank weg gut an. Und ich finde es auch klasse. Also macht echt Spaß.
Wie viele Fragen sind da ungefähr drin?
Ja.
Also über 300 wahrscheinlich, oder?
Was 360 Fragekarten.
Okay, ja, und dann hast du auf jeden Fall ja schon einiges an Fragen, die du dann durchgehen kannst. Wahrscheinlich bist du halt aber bei jedem Quizspiel auch irgendwann damit durch.
Ja, aber also bei dem Spiel würde ich sagen, wenn du bei der letzten Karte angekommen bist, weißt du nicht mehr, was auf der ersten stand. Ist halt viel.
Also es gab eine Zeit, wo ich gesagt hatte, nein.
Ich merke mir das. Jetzt schon.
Diese Zeit ist vorbei.
Wenn ich die ersten 10 durch habe, frage ich mich schon, was war auf der ersten? Nein, Quatsch.
Wie heißt das Spiel nochmal?
Cool. Irgendwas mit Smart.
Ja. Ist ja auch ein bekannteres Spiel, ne? Es wird ja auch beworben, dass es mehrfach, also mehrere Millionen Mal verkauft worden ist.
Ja, also jetzt ist es in der deutschen Ausgabe, ist es von Pjatnik, ist auf dem Cover auch dick und fett mit einem Pömpel versehen, über 3 Millionen Mal verkauft. Mhm. Wenn man es spielt, versteht man auch, wieso. Also es ist echt gut. Ich find's gut.
Cool.
Ja, sehr gut.
Sind ja auch manchmal die kleinen Spiele, die auch extrem viel Spaß machen.
Das stimmt. Ich komme jetzt auch zu einem kleinen Spiel.
Wollen wir erst noch die Daten geben?
Nein. Der wusste jetzt sein. Nee, dann hau raus.
Ja, also wie schon erwähnt, der Herausgeber ist Pjatnik. Ansonsten war es das schon. Es gibt keinen großen Illustrator oder sonstiges, der hier erwähnt ist, weil ich glaube, bei dem Spiel war es auch irgendwie gefühlt nicht nötig. Ja. So. Das ist so nach dem Motto, es ist gut, nimmt es zur Kenntnis, spielt es, so werdet glücklich.
Ja. Wie viele Leute können mitspielen?
Spielbar ist es, also ab 12 Jahren, ich denke mal auch aufgrund der Themen geschuldet. Ich würde aber auch sagen, je nachdem, also Harry Potter ist ja auch bekannt, selbst bei den Kleinsten. Also da hätte ich auch gesagt, ab 10 ist es auch durchaus möglich. Spieldauer ungefähr 30 Minuten. Aus Erfahrung kann ich aber sagen, es ist auch eindeutig kürzer spielbar. Und Anzahl der Spieler ist 2 bis 6.
Ja, dann komme ich zu meinem ersten Spiel und das habe ich jetzt auch noch nicht ganz durchgespielt, deswegen kann ich noch nicht alles dazu sagen, aber die Regeln kann ich wenigstens dazu sagen. Ich habe ja noch nicht alle Missionen gespielt. Und zwar der Hobbit hin und zurück. Das ist ein Roll and Ride ist das. Das fand ich sehr ansprechend. Erstmal dachte ich, ja gut, ich bin ja sowieso Herr der Ringe-Fan, deswegen musste ich es unbedingt haben. Das geht ja immer. So. Dann dachte ich mir, sogar ab 8, das heißt, man kann es auch mit der Tochter spielen, was schon wieder sehr cool ist, also familienfreundlich. Ja, was haben wir? Wir haben so kleine Bücher, also die können wir aufklappen und dann sind wirklich diese Seiten, die sind abwaschbar, weil wir da drin rummalen müssen in diesen Büchern. Und da sind 8 unterschiedliche Level drin. Jedes Level hat unterschiedliche Sonderregeln, die nochmal hinzukommen. Aber das Grundprinzip ist halt einfach immer dasselbe. Wir haben 5 weiße Reisewürfel, wo wir Wege drauf haben. Also die ersten 2 Würfel sind mehr so kürzere Wege, so wo genau ein Feld weit gehen kannst oder 2 Felder weit. Dann gibt es noch einen Spezialwürfel, einen Dreierwürfel. Da hast du dann bis zu 3 Felder drauf. Und dann kommen nochmal so Ressourcenwürfel mit so einzelnen Ressourcen und Doppelressourcen. Und diesen Doppelressourcenwürfel, möchte ich hier nochmal anmerken, hatte ich in meinem Spiel nicht und habe ihn mir selber eingemalt. Ich habe halt zweimal den Würfel drin gehabt für 3 Schritte gehen. Also da war wahrscheinlich irgendein Austausch. Also ich werde erst mit dir auch noch anschreiben. Ja, stimmt, das ist bei Esmodi erschienen. Und dann hoffen, dass ich dann einen Ersatzwürfel bekomme. Aber ich denke, das klappt schon.
Trotzdem. Ja, das auf jeden Fall Ja, Kundenservice ist da auf jeden Fall gut.
Ja, ja, deswegen. Dann ist noch ein schwarzer 12er Würfel bei, aber der ist halt nur für spezielle Level. Also diese Grundwürfel, diese 5 weißen, hast du immer. Und der andere kommt immer dazu. Dann kommt es immer auf das Level an, was du hast. Also es gibt dann Brotmarker, Schwertmarker noch dazu, Kiefernzapfenmarker. Das sind halt so extra auch wieder für bestimmte Level. Manche brauchst du nicht, dann kannst du die ankreuzen. Ja, zum Beispiel, ich mache das mal ein Beispiel von dem ersten Level, was man hat. Da spielt man halt das, wo die Zwerge ankommen. Jeder, der den Hobbit kennt, ne, das ist die Zwerge kommen zu Bilbo. Alle nach Hause und Gandalf halt auch. So. Und dann musst du halt jetzt alle Zwerge erstmal zu ihm nach Hause führen. Das ist halt der Punkt. Von da aus, also von den Gästen aus, würfelst du und führst die Wege halt nach Hause. Das finde ich eigentlich ganz putzig gemacht. Immer wenn du einen nach Hause bringst, dann kannst du ihn ankreuzen und sagen, so, hast du einen im Ziel, dafür bekommst du Punkte. Jetzt ist halt noch ein bisschen der Kniff dabei, wenn sie nicht was zu essen vorfinden, wie es im Film ja auch ist, dann sind sie nicht ganz so gut drauf und du bekommst keine Punkte, Sonderpunkte für Essen dazu. Und du musst das Essen schon da haben. Das ist das Problem.
Und niemand mag mürrische Zwerge,
genau. Ja, das fand ich ganz cool, weil du musst wirklich rausgucken, was machst du zuerst. Du kannst die Zwerge auch so reinkommen lassen, weil wenn alle 12 Zwerge da sind, ist die Map zu Ende und es endet sofort das Spiel. Oder du versuchst erstmal Brot aufzufüllen, um dann die Zwerge reinzuholen, damit du noch Sonderpunkte kriegst. Kannst aber auch sagen, ich rushe durch und hoffe, die anderen sind nicht so schnell, dann kriege ich halt mehr Punkte. So, das ist jetzt so das einfache, die einfache Variante am Anfang. Du kannst, wenn du das ganze Spiel noch mal ein bisschen auf Expertenniveau anheben möchtest, dann gibt es am Ende noch mal ein paar Seiten, wo du bestimmte Felder ausradieren kannst sozusagen. Die musst du halt dann schattieren mit dem Stift. Und da darfst du dich nicht drüber bewegen. Dadurch wird das Ganze noch mal ein bisschen schwieriger. Ja, und das ist eigentlich so. Ja, und mit den Schwertern ist es jetzt im ersten Level dann zum Beispiel so, du sammelst halt so und so viel Schwerter und dann bekommst du halt Punkte 5, 10, 20, 30, wie viel Schwerter du halt hast. Das ist halt so die Vorbereitung auf das große Abenteuer, dass du dann weiterziehst.
Ich habe es ja noch nicht gespielt. Also ja. Das ist tatsächlich eins, was ich auch noch auf der Liste habe, so als One-To-Play-Liste. Mhm. Aus einem bestimmten Grund tatsächlich, auch aufgrund des Themas, aber viel eher, weil es ein reiner Knizia ist. Und ich eigentlich gern wissen möchte, spürt man den Knizia da drin oder würdest du sagen, nee, das ist nicht so unbedingt spürbar? Weil es gibt so Knizia-Spiele, da merkst du einfach, hallo, ja, da ist er wieder, der Rainer. Aber
das Problem ist, also ich sag mal so, der Rainer macht so viele Spiele, dass ich gar nicht mehr weiß, was noch von Rainer ist und was nicht. Also hier, klar, weiß ich es, weil ich es mir angeguckt habe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, das hätte ich jetzt sofort drauf getippt, dass es der Rainer ist. Das habe ich erst jetzt danach, dann, ne, wo ich dann jetzt hier für die Eckdaten mir das rausgesucht habe. Das war jetzt nicht so für mich offensichtlich. Steht natürlich auf der Packung, aber wer guckt sich schon die Packung an?
Ich kenne den einen oder anderen, der genau aufgrund von Packungen eher zugreift. Ich möchte ja, jetzt aber keine nicht Namen aufgrund nennen,
Basti. Nicht aufgrund auf Namen. Ich greife zu, oh, Bild sieht geil aus, kaufe ich.
Genau. Dr. Knie, nee, kenne ich nicht. Also, das ist cool.
Nee, also das Spiel ist schon richtig gut gemacht. Ich denke mal, also wenn man dann sagt, ja, kann man schon sagen, weil es hat schon diese Mechanismen, ne, klar, Roll and Write, das kennen wir ja. Aber es ist halt simpel gestrickt. Also du hast nicht viel Anleitung. Die Grundregeln sind sehr gut verständlich. Ne, das ist ja meistens auch bei ihm, muss ich sagen. Und dann hinten raus, klar, baut sich das auf und es gibt halt Sonderregeln pro Dings. Und das finde ich eigentlich sehr gut gemacht. Das heißt, das Spiel nimmt dich an die Hand und führt dich da durch. Und da würde ich dann schon sagen, dass man das schon ein bisschen sieht, weil ich finde, die von Rainer Knizia, die meisten Spiele sind eigentlich sehr gut verständlich, muss ich sagen. Klar, bei manchen ist es der Anleitungsgröße vielleicht geschuldet, dass sie dann nicht ganz so verständlich sind bei kleinen Kartenspielen. Aber sonst, Grunde genommen, denke ich mir, das ist immer schon sehr klar und strukturiert. Und das ist hier auch, muss ich sagen, bei dem Spiel.
Cool. Ja. Dann würde ich mir das mal anschauen müssen.
Ja, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist richtig cool. Die Stifte, also das Material, was dabei ist, ist auch sehr gut. Lässt sich auch alles gut abwischen, muss ich sagen, weil gerade wenn du mit Kindern in diesem Buch rumkritzelst, meine Tochter sowieso immer ein bisschen hektischer. dann muss man das schon. Das Gute ist, was man hier auch noch sagen muss, man darf Wege zweimal oder dreimal benutzen. Das heißt, du darfst auch reinzeichnen nochmal in denselben Weg. Das ist nicht verboten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sonst nicht hinkommst mit der Länge des Weges, ne, das finde ich ganz gut gemacht. Und du darfst es spiegeln, was ja auch nicht überall erlaubt ist, der Weg. Das finde ich auch cool. Ja, also Eckdaten, 1 bis 4 Spieler, sind 3 Bücher drinne, 4 Bücher drinne, wegen 30 Minuten deswegen. Dann ab 10 Jahren ist das, stimmt, ist ab 10, ich habe 8, aber meine Tochter konnte es sehr gut spielen, muss ich sagen, und die ist 8. Also ist wahrscheinlich, wenn es ein Spielerkind ist, dann funktioniert das wieder gut.
Aber ich glaube, das Spiel, also ohne es jetzt gespielt zu haben, ich glaube tatsächlich, dass es eher daran liegt, dass der Hobbit oder das Thema halt nicht so bekannt ist bei Kindern, ja, unter 10 Jahre, weil es gibt ja auch ein FSK, ne, auf die Filme. Ich glaube, die sind auch ab 12, bin mir nicht ganz sicher.
Die sind aber ab 12, ja.
Ja, dann ist das sicherlich da auch nochmal eine Hürde, ja.
Wahrscheinlich. Aber was super putzig ist, das ist, wer anfängt, der kleinste Spieler fängt an. Der bekommt dann den Startmarker, der kleine Bilbo Hobbit ist.
Schön.
Das fand ich sehr putzig. Weil danach
besser als die haarigsten Füße.
Ja, genau, das stimmt.
Da bin ich sicher, dass nicht der. Das ist auch manchmal. Ja, okay, lass mal das Thema. Wenn es nach Haaren auf den Zehen ginge, dann wäre ich es wahrscheinlich. Aber gut.
Ja, dann. Das ist so ein Spiel, was auch über die Optik überzeugt. Ne? Das
ja,
ist
das
so,
auf jeden Fall.
Wenn man es erstmal sieht, denkt man sich so, ja, der Hobbit, okay. Und alle Kinder, die das sehen, sagen, ach, das sieht aber süß aus. Oder guck mal, Papa, hier, oder hast du das gesehen? Und das sind so Kleinigkeiten, damit bekommt man Kinder ziemlich gut. Mhm. Und das ist bei dem Spiel auf jeden Fall sehr gut umgesetzt.
Der Hobbit ist ja auch, muss man ja mal sagen, ein Kinderbuch eher gewesen. Ne? Das ist ja nicht so wie der Film. Also der Film, bloß nicht gucken, ist kein Kinderfilm. Also, das ist ja eigentlich für Kinder gewesen, der Hobbit. Nicht wie Herr der Ringe dann. Aber was hat ich hatte es mit meinem Sohn geguckt, der ist jetzt 11, dann dachte ich mir, ah gut, dann geht das ja. Was hat er gesagt, nachdem er beides geguckt hat, Herr der Ringe und der Hobbit? Papa, also bei dem Hobbit, da sind viel mehr Köpfe geflogen. Aber das ist wirklich so, wenn du das einmal so gesehen hast. Also ich weiß schon, warum das ab 12 ist. Ich meine, das ist ja jetzt nicht großes Blutgeschnetzel oder so, aber es ist schon krass in den Schlachten. Ja, nee, deswegen. Ja, Designer.
Kleiner Exkurs.
Ja, kurz mal abschweifen. Designer ist Rainer Knizia, Artist ist Lorenzo Colangeli und erschienen ist es im Englischen bei Office Doc und sonst bei Asmodee Deutschland. Genau.
Dein Rating an der Stelle?
Mein Rating ist für mich eine 8. Ja.
Christoph, du hast es auch gespielt, ne?
Nee, ich habe es nicht gespielt. Ich habe mittlerweile sehr viel darüber gelesen und gehört. Auch meine Tochter, die dann gesagt hat, hör mal Papa, kannst du nicht mal gucken? Also heißt das für mich zwangsläufig, kannst du mal gucken, heißt ja, ich werde es mir kaufen.
Dann bin ich gespannt auf einen deiner nächsten Posts, was du da berichten wirst.
Ha, ich auch.
Ein bisschen, ja, wurde jetzt ein bisschen gespoilt hier, gespoilert.
Ja, der erste Level.
Soll ich nicht sagen, das ist ja noch der Anfang. Das ja, ist ja noch nicht so wild.
Deswegen habe ich es ja da dran erklärt. Das ist ja auch jetzt nichts Aufbauendes. Man kann das erste Level auch 1000-mal spielen.
Sehr schön. Dann würde ich mal weitermachen mit meinem ersten Pick. Und zwar The Druids of Edora. Die Druiden von Edora. Das ist ja das neue Stefan Feld-Spiel, was ich ja mehr oder weniger ganz spät auf dem Schirm hatte, kurz vor das Spiel. Und definitiv ein Ding war, was man sofort eingepackt habe. Ich bin ja großer Stefan Feld-Fan. Und ich wurde nicht wirklich enttäuscht. Man hört es schon, nicht wirklich. Aber gehen wir erstmal über das Spiel drüber. Wir sind Druiden und versuchen, ja, die meisten Punkte Prestige zu machen, also Punkte zu machen und laufen da durch den Wald umher, um ja verschiedene Kultplätze zu besuchen, Zaubertränke zu brauen, ja, verschiedene Orte zu besuchen, wie die Dolmen oder Stelen. Genau, und versuchen hier so gut wie möglich an Vorteile, Aktionen und Punkte zu kommen. So viel Flavortext brauchst du nicht. Das Thema spürt man nicht so, außer dass es, dass das Board, das modular aufgebaut ist, sehr grün ist. Es ist generell ein sehr, sehr grünes Spiel. Du hättest meines Erachtens so ziemlich jedes Thema draufsetzen können. Aber das, auch das ist ja Stefan Feldig, sagen wir es mal so. Am Ende des Tages ist es ein Eurogame. Es hat auch beige Töne, was mich ja auch immer verzückt. Was machen wir? Wir spielen über etwa 13 Runden, weil wir haben alle 13 Würfel. 4 davon haben wir am Anfang, die würfeln wir. Die anderen 9, die würfeln wir auch und die kommen dann in einen Vorrat. Und wenn wir dran sind, machen wir exakt 7 Schritte und dann ist der nächste dran. Was machen wir? Wir bewegen erstmal unsere kleine Druidenfigur über das Spielfeld. Dabei kannst du entsprechend laufen, aber du musst immer Proviant abgeben, wenn du immer eine Lichtung, das sind ganz viele Lichtungen mit Aktionen und Aktionsmöglichkeiten, passierst, musst du dann eben entsprechend das zahlen. Wenn du dich dann entschieden hast, wo du dann hingehen möchtest und dich dahin platzierst, dein Proviant bezahlt hast, legst du dort einen Würfel hin auf Aktionsfelder. Bevor aber die Aktion jetzt ausgeführt wird, wird erstmal geprüft, ob denn da auch mehrere Würfel sitzen oder stehen. Wenn da nämlich mehrere sind, dann kommt die Phase Wetteifern. Da wird jetzt einfach geprüft, wer hat den höchsten Wert auf dem Würfel und der bekommt schon mal 2 Siegpunkte. Dann machst du deine Aktion. Kommen wir gleich drüber. Dann prüfst du, ob du Feuer machen kannst. Heißt, wenn muss sich so vorstellen, es gibt verschiedene Lichtungen und die umkreisen eine Brennstelle und wenn du auf jedem eine dieser Lichtungen einen Würfel platziert hast, dann darfst du hier auch den Bonus des Feuers abgreifen, der wird dann abgedeckt. Auch darüber bekommst du ganz viele Zusatzaktionen bzw. Zusatzpunkte. Dann prüfst du, ob du Wege gemacht hast von einer Kultstätte zur anderen, also von Dolmen zu Dolmen, also Stonehenge-mäßige Gebilde quasi. Und die darfst du dann auch noch bekommen. Kriegst du auch noch mal einen Haufe Punkte dafür. Und wenn du dann noch in dieser Runde Heilkräuter, weil du bist ja Druide, Heilkräuter entdeckt hast, dann darfst du die jetzt dann auch noch auf deinem Tableau platzieren. Du entdeckst immer 2 gleichzeitig. Die sind am Anfang vom Spiel, werden die zufällig auf dein Tableau gelegt. Und die ganzen Heilkräuter können immer was Besonderes. Die geben dir einen Vorteil. Vorteil, sagen wir einfach Vorteil. Und du musst hier mehr entscheiden zwischen diesen beiden. Ne? Also einen Vorteil negierst du, den anderen behältst du dann entsprechend. Ja, und so spielst du dann über diese 13 Runden und versuchst da so viel Punkte wie möglich zu machen. Ich würde jetzt gar nicht so stark auf die Aktion gehen, das geht über Proviant bekommen, neue Würfel bekommen, bis hin zu Wissensmarker vorrücken, Amulette bestücken, Steintafel nehmen etc. Da geht es vor allem darum, dass man hier verschiedene Punktemöglichkeiten wieder abgreift beziehungsweise im Spiel bleibt, weil du wirst immer versuchen wollen, Proviant und Würfel zu haben. Wenn du das nämlich nicht kannst, musst du einen Würfel abgeben und kriegst dann wieder, also musst du quasi aussetzen und kriegst dann wieder Würfel und Proviant. Das einzige Problem dabei ist, ja, du verzichtest dann mehr oder weniger auf einen Würfel, wenn niemand anderes so betteln geht. Das ist also wirklich ein Nachteil in dem Spiel. Es ist ein Punktesalat, ja. Daher passt das Grüne auch wieder. Es ist einfach ein Punktesalat. Es ist gefühlt auch ein Rennen, weil du natürlich auch bestimmte Position wirklich einnehmen möchtest. Es ist ein Rennen um diese Feuerstellen, die dir teilweise wirklich viele Punkte geben können. Es ist auch ein Rennen um diese Dolmen, also diese Stone Age-mäßigen Wege, die du da bauen kannst. Da bekommst du die nämlich und dann, wie gesagt, einen Haufen Punkte für. Ja, ich möchte gar nicht mehr so stark drauf eingehen, was du da alles noch machen kannst. Ihr werdet euch, wenn ihr Stefan Feld kennt, euch daran erinnern, dass es viele, viele Möglichkeiten gibt, viele Wege gibt, da sich die Punkte zu machen und es immer wieder spaßig ist, eben diese Vorteile so zu nutzen, dass sie halt wirklich gewinnbringend sind. Ich fand mich wunderbar unterhalten. Ich war sehr froh, dass es mal wieder auch ein Stefan Feld-Spiel in dem Verlag Alea gab oder wieder gibt, sagen wir es mal so. Das war für mich, als Stefan Feld hat eine ganz lange Zeit für mich das Unisono mit Alea verbunden gewesen. Mittlerweile ja auch sehr stark auch bei Queen Games mit den Städten City Collection. Aber da war ich echt schön überrascht. Es gibt auch noch ein paar Varianten, die man so spielen kann. Das ist ein cooles, rundes Ding. Habt ihr es gespielt? Nein.
Beide nicht. Ich wollte dem Gast vorrang lassen.
Ja, ihr seht es jetzt nicht, ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich sehe sie beide jetzt vor mir im Bildschirm. Da waren große, so lächelnde, leicht wegschauende Gesichter.
Also von der Regelerklärung hätte ich gesagt, Kinderspiel bis Familienspiel locker.
Nein.
Also wir reden hier ganz klar, finde ich, über ein Expertenspiel.
Jein. Also ja, es ist, also für mich ist es ein Kennerspiel tatsächlich. Ja, du kannst natürlich sagen, es ist schon einiges zu merken. Die Frage ist halt, ist ein und die Burgen von Burgund ein Expertenspiel?
Nee, das würde ich als
Kennerspiel zuordnen. Das würde ich als Kennerspiel, genau.
Als Familienspiel natürlich.
Ich hab Kinderspiel verstanden, deswegen war ich kurz am Zögern. Als Kennerspiel, genau. So. Und ich würde es da genauso auch einordnen. Für mich ist es nicht der beste Feld. Es ist ein super spannendes Spiel. Braucht man nichts sagen. Für mich bin ich aber quasi schon so ein bisschen durch. Hab meine schöne Lernkurve gehabt beim ersten Spiel, zum zweiten, zum dritten Spiel. Aber ich habe gefühlt schon irgendwie alles gesehen. Also du hast da natürlich Varianz, je nachdem, wie das modulare Spielbrett aufgebaut ist. Aber am Ende des Tages sind es immer dieselben Zaubersprüche oder Zaubertränke, die du machst, ist nur halt einfach die Kombinatorik. Ne? Also sprich, welchen Vorteil habe ich, also welchen Vorteil nutze ich, welchen lasse ich in diesem Spiel aus mit diesen Zaubersprüchen, beziehungsweise mit den, ja, es ist Kräutern. Und ja, eine wirklich stabile 7 würde ich diesem Spiel geben. Nicht nur aus Fanboy-Betrachtung. Es kommt aber nicht an Spiele ran, wie zum Beispiel ein Bubu, ne? Also
Bubu. Das wär's auch.
oder ein anderes Spiel. Aber
an Bonfire?
Ich weiß, Bonfire ist nicht so gemocht. Ich finde Bonfire besser.
Ich fand Bonfire auch nicht schlecht. Und wenn das besser ist, ich habe es ausziehen lassen, dann brauche ich es nicht.
Bonfire ist ein bisschen knackiger in den Überlegungen. Es ist ein bisschen fieser. Du kannst dich viel schneller wegmanövrieren. Das passiert hier nicht so arg. Ne? Also du kannst dich hier halt ins Off manövrieren, in der Hinsicht, dass du halt sagst, okay, jetzt habe ich entweder kein Proviant mehr, um so weit zu laufen, wie ich hin muss, oder ich habe keine Würfel mehr, die ich platzieren kann. In beiden Fällen musst du halt betteln gehen. Ja, du verzichtest dann quasi auf, also setzt quasi einmal aus, kriegst aber was. Und das ist halt immer so, also, ja, also, es hilft dir ein bisschen mehr in diese Schiene rein, ja. Nichtsdestotrotz muss natürlich dir dein Weg trotzdem selbst da offenbaren. Ich finde bloß halt, dass andere von ihm etwas spannender sind. Aber das liegt halt auch daran, ich habe jeden Stefan Feld gespielt vielleicht denke ich schon zu sehr wie ein Herr Stefan Feld. Das kann sehr gut sein. Aber ich war sehr froh, dass es mal wieder bei Alea rausgekommen ist. Also ich meine, auch das, also ich habe ja tatsächlich in den ganzen City Collection Spielen eins vermisst, und das war die Art der Alea Regeln. Denn
also schon Design, dann wäre ich jetzt raus.
Es hat immer die, ne, die ähnliche Qualität, das Spielmaterial ist aber nicht schlecht. Hier hast du tatsächlich aber auch wieder diese Holzkomponenten, die fand ich super auch. die riechen auch schön nach Holz. Das fand ich ganz cool. Aber nein, ich nochmal zum Regelheft. Du kommst wunderbar rein und ich liebe es ja als wirklicher Vielspieler, wenn die Regelhefte so aufgebaut sind, du hast das Spiel schon mal gespielt, du hast es schon ein paar Mal gespielt, jetzt hast du es ein paar Wochen nicht mehr gespielt oder vielleicht ein paar Monate nicht mehr. Und meistens ist ja so, dann musst du das ganze Ding wieder durchlesen. Mhm. Und da hast du halt immer rechts diese Spalte, also links groß oder umfangreich beschrieben und dann hast du auf der rechten Seite der Seite eine kleinere Spalte, wo dann nochmal kurz erklärt wird, so in einem Satz oder zwei Stichpunkte, was denn dieser Absatz heißt. Mhm. Und da kommt dir das alles einfach wieder und du bist sofort wieder drin. Da kommt dieses, ah ja, so war das, so war das, so war das. Und du kannst sofort loslegen, beziehungsweise, oh, ich habe eine Regelfrage mitten im Spiel. Ich komme sofort da rein. Ne? Du bist halt relativ schnell drin. Und da muss ich sagen, ich wertschätze dies mittlerweile mehr als ein Spiel, was überpompös ist, ja, mit einem Haufen Komponenten, mit ganz dicken Karton oder was auch immer. Da ist mittlerweile so ein Regelwerk wieder viel besser und erfrischender und wichtiger tatsächlich. Ein kleines Manko hätte ich. Es gibt eine ausführliche, wie so ein Appendix, würde ich mal sagen. Ich hätte mir bloß das gewünscht für jeden einzelnen Spieler. Hm. Ne, dass du einfach so ein paar Sachen schneller gucken kannst, weil ein Heft ist immer hin und her gelaufen. Was macht denn jetzt dieser Zauberspruch? Was heißt denn jetzt diese Steintafel, das ist also Wertungstafel? Was musst du da nochmal genau machen? Aber ansonsten absolut rundes Spiel. 7 Punkte von 10 für mich, aber sehr wahrscheinlich kein Keeper. Genau. Mhm. 2 bis 4 Personen, 60 bis 90 Minuten, ab 14 Jahren, 3 von 5 in Komplexität, Designer Stefan Feld, Artist ist Fred Giesubel. Was hat denn der noch gemacht? Den kennt man nicht, ne? Ne, hab gerade nachgeschaut, den kennt man scheinbar nicht. Genau, rausgekommen bei Alia. 7. Schaut es euch an, also ist ein cooles Spiel.
Ich habe es auf der Spiel gesehen, auf der Spiel 25 in Essen. Da war ja extra ein Riesenstand aufgebaut, nur für das Spiel, auf einem schönen großen Tisch. Da fand ich die Präsenz davon sehr stark. Also wie es auf dem Tisch aufgebaut war, wie auch das Spiel einfach eine gewisse Erscheinung hatte, das fand ich echt gut.
Ja, ist es auch.
Also mir hat es echt zugesagt. Ich habe bisher leider noch nicht das Glück gehabt, es zu spielen. Ich würde es gerne mal spielen. Ich habe leider so ein bisschen Bedenken dabei, dass es so ein bisschen in Schönheit stirbt, wenn man es denn öfters spielt. Trotzdem bin ich aber da erstmal so, dass ich sage, ich will es eigentlich gerne erstmal spielen und dann kann ich immer noch weiter gucken.
Basti, du hast vorhin gelacht.
Was?
Ja. Ich lache nicht. So, schaut's euch an. Bei mir wahrscheinlich, weil ich gesagt habe, schaut's euch an, schönes Spiel, bei mir zieht's aus.
Ja, genau.
Okay, du hast ja absolut recht, da kann man auch drüber schmunzeln, weil nur im Kontext zu setzen, ich habe sehr viele Stefan Feld-Spiele hier und ich weiß, dass dieses Spiel einfach von mir nicht mehr auf den Tisch kommen wird. Und das ist dann halt einfach, ne, keine Wertschätzung ans Spiel. Deswegen wird es für mich ausziehen, in der Hoffnung, dass es irgendwo die Liebe erfährt, die dieses Spiel auch verdient. Ich muss aber sagen, keine Ausreden. Aber tatsächlich, ich habe durch dieses Spiel auch nochmal ein anderes, älteres Spiel wieder gespielt, was ich ewig lang nicht mehr gespielt hatte, von Stefan Feld, und zwar Merlin. Habt ihr das mal gespielt?
Merlin habe ich nicht gespielt, nein. Ey, alte Spiele, hallo, ich und alte Spiele.
Die Hoffnung
nicht auf. Ich weiß. Nee, das ist tatsächlich von Queen Games auch. Das gab es mal als Big Box mit einem Haufen Erweiterungen und das Ganze. Also es ist ein junger Stefan Feld, hat auch schon diese ganzen, auch wieder Punktesalat. Aber es ist halt ungeschliffener.
Es waren noch die Spiele, die damals bei Amazon alle verramscht wurden.
Das weiß ich nicht, kann sein.
Doch, doch, das war doch eine, es gab eine Welle, da hat Queen Games ja keinen Einfluss drauf gehabt, aber das war, wo Queen Games Spiele so verramscht wurden damals bei Amazon. Das weiß ich noch. Da hat jetzt Stefan Feld nichts mit zu tun, dass das Spiel schlecht ist. Ich meine nur, das war, aber jetzt weiß ich wieder, was du meinst. Das war doch noch, wo so richtig knallig da waren vorne drauf, ja.
Ja. Merlin Deluxe Big Box. Also genau. ich hab teuer Geld dafür bezahlt, aber ich mag das Spiel halt auch. Aber das, wie gesagt, also das ist halt, glaube ich, die Geschichte. Ich kenne fast alle, und ich würde sagen alle, ich glaube, das müsste nochmal nachschauen, ob ich wirklich alle gespielt habe. Aber die Vielzahl, also wenn, dann fehlt mir nur eins oder zwei. Aber das halt, eine Merlin ist so ein ungeschliffenes Ding, ne? Und du merkst halt, mittlerweile ist der, hat der so viel Erfahrung, weiß, wie ganz genau so ein schön gestreamplaytes Spiel geht. Und das ist auch Dreads of Eldora. Wunderbar, geiles Spiel. Aber ja, ich bin Purist. Sehr schön. Dann gehen wir doch zu unserem zweiten Spiel. Was hast du da dabei, Christoph?
Mein zweites Spiel ist Popcorn.
Jetzt habe ich... Ich habe noch nicht so viel gegessen heute, sorry.
Ist, wobei sich da die Frage stellt, im Kino Popcorn oder eher Nachos?
Nachos. Ich sehe schon, ich seh schon, er macht jetzt die Brettrunde 2.0 hier auf.
Okay, ich antworte, ich würde sagen Nachos. Ich bin nicht so der Popcorn-Fan, weil irgendwann, wenn du zu viel Popcorn isst, dann hast du so das Gefühl, als würden die im Rachen kleben. Da bin ich kein Freund von. Genau. Meine Kinder würden immer auf Popcorn schwören. Also aus dem Grund.
Und die bappigen Finger bei Nachos macht ja nichts aus, weil ist ja nicht deine Couch. Oder was wolltest du uns damit sagen?
Ja, genau das. Das ist mir doch egal. Nein, Quatsch. Ich habe natürlich immer Feuchttücher.
Ja, selbstverständlich. Wenn der Film spannend ist, ja.
Dann geht's an die Hose.
Ah, sehr schön. Wieder so schön qualifizierte Kommentare heute. Ja,
definitiv. Hey, wenn du solche Fragen stellst, selber schuld.
Ja, ist um den Schlenker wieder zurückzufinden. Käse oder Salsa-Soße?
Käse. Das bin ja eh immer nur ich, der hier beantwortet.
Schön, schön. Ah, sehr gut.
Ja. Like also it. Auch ich bin da tatsächlich mehr bei Nachos. Meine Kinder sind da absolut Popcorn und dann aber auch Popcorn süß, nicht salzig.
Ja, ja, das bei meinen auch.
Ich bin da aber mehr Nacho und wenn Soße, dann drei. Zwei davon gerne Käse und einen Salsa mit Pepperoni. Und dann ist egal, wie der Film ist, ich bin glücklich.
Okay, wir beide gehen zusammen ins Kino.
Ich spiele dann das Spiel Popcorn, was du uns jetzt vorstellst.
Um wieder zum Thema zurückzukommen. So. Nein, also im Spiel Popcorn sind wir Kinobesitzer. Und das Spiel selbst ist so eine Mischung aus Backbuilding, aber auch Worker-Placement-Anteil. Ich finde bei dem Spiel schön, dass es aufgebaut ist, dass man von dem Material, die Siegpunkte sind wirklich so kleine Popcorn-Stücke. Je größer das Popcorn, umso mehr Siegpunkte ist es wert. Und wir haben aber auch so eine Tüte für Popcorn, wo wir dann diese Siegpunkte bzw. unser Popcorn dann reinlegen können. Also deswegen optisch finde ich es schick gemacht. Dann, ich meine, klar, wir haben auch noch zusätzlich Geld. Damit können wir uns dann so ein bisschen mit dem Kino erweitern und ausbauen. Aber generell so ein bisschen, um am Anfang wieder zu landen, das Spiel selbst ist in drei Phasen unterteilt. Wir haben einmal die Phase Kaufen und Werben, dann die Vorführungen und dann so allgemein die Verwaltung an sich. Mhm. Beim Kaufen und Werben ist es so, dass wir Filme kaufen können. Da liegen immer drei Filme von einem bestimmten Stapel in der Auslage. Es gibt die Blockbuster, die sind ein bisschen teurer, haben aber dann dafür einen zusätzlichen Bonuseffekt. Und wir haben normale Filme, die wir dann ebenfalls kaufen können, Die Filme selbst finde ich auch ganz schick, weil die auch so einen gewissen Humor haben. Ja, also so alle Filme haben diverse Anspielungen. Zum Beispiel jetzt der Film Jockey heißt dann da jetzt einfach nur Adrian. Ja, ist,
Adrian!
Genau. Ne, ist, man weiß sofort, um was es geht und die Assoziation ist sofort da. Also ich mag dann diesen so den leichten Humor, der da halt drin steckt. Und der zieht sich aber auch durch alle Kinokarten, die es da gibt.
The Godmother. Bitte? The Godmother. Ja. Ich gucke gerade parallel auf BGG. Es ist halt schon ganz lustig tatsächlich.
Ja, also ja, da sind echt gute Sachen bei, wo man dann auch mehrmals schmunzeln muss. Na, auch so die Anspielung auf Indiana Jones, die da mit dabei ist, ne, ist dann halt der mit dem Lasso. Ja. Das ich mag sowas. Also das sind so Kleinigkeiten, die finde ich einfach sehr gut. Aber also wir können dann einen Film halt kaufen. Wir können aber auch unseren Kinosaal ausbauen. Am Anfang des Spiels stehen uns 2 Säle zur Verfügung. Wir haben die Möglichkeit, diesen generell auszubauen, indem wir andere Sitze und da einbauen können oder auch erweiterte Sitze bis zu 3, dementsprechend halt dann aber auch bezahlen müssen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, gewisse Werbungsplättchen zu aktivieren, wie sich das so schön nennt in dem Spiel, ist halt einfach dafür da, wir können ein bisschen Werbung machen für bestimmte Meeples. Diese Meeple haben eine bestimmte Farbe und je nach Farbe sind die auch einer entsprechenden Kategorie zugeordnet. Jetzt, ich sage jetzt mal Rot für Actionfilme, dann gibt es auch Horrorfilme, Sci-Fi und je nach Filmkategorie hat der jeweilige Meeple auch eine unterschiedliche Farbe. In der zweiten Phase ist es dann so, dass wir die Vorführungen jeweils in unserem Kino halt durchführen. Schlicht und einfach in der Regelerklärung ist es, dass wir dann die Besucher einlassen. Hier ist es so, wir ziehen einfach Meeple aus dem Beutel. Ja, wie viel wir aus dem Beutel nehmen dürfen, da haben wir auf unserem eigenen Tableau so eine kleine Skala. Diese Skala sagt uns, so viel an Anzahl dürfen wir ziehen. Haben wir diese Skala ausgebaut, können wir dann entsprechend auch mehr. Am Anfang sind es, ich meine, 3 oder 4, da möchte ich jetzt nichts Verkehrtes sagen. Wir können es aber dann auch ausbauen bis zu 6, 7 und zwischendurch auch nochmal Boni abgreifen. Also da ist ordentlich Potenzial nach oben da. Es ist so, dass sobald der Beutel leer ist, dass ich kein Meeple mehr rausziehen kann, es aber noch könnte, dann packe ich alle Meeple, die sich, oder hier in dem Fall sind es ja Zuschauer, dass ich dann die Zuschauer komplett aus dem Ausgang nehme, in den Beutel packe, den Beutel einmal schüttel und dann halt noch entsprechend die Anzahl, die ich nehmen darf, mir noch dazu nehme. Ich finde es interessant, weil das halt alle gleichzeitig machen. Das ist ein bisschen Gewusel, beschleunigt aber auch das Spiel. Wir sind hingegangen am Anfang, damit es auch verständlich ist, wie dann so die ganzen Aktionen gemacht werden, was die Sitzplatzaktion, aber auch die Kinoaktion angeht, damit man das versteht, haben wir das dann in den ersten 2 Runden nacheinander gespielt. Ja, damit es dann für alle verständlich ist. Das war für die Gruppe, mit der ich das gespielt habe, so ein bisschen schwierig zu verstehen, wie das auseinanderzuhalten ist. Danach haben wir das aber alle zusammen gemacht und es funktionierte auch. Ja, das ist, da muss man eigentlich nur verstehen, dass der jeweilige Meeple in der entsprechenden Farbe dem zuständigen Sitz zugeordnet wird, der ebenfalls die gleiche Farbe hat. Also das heißt, ich ziehe einen roten Meeple und wenn ich diesen auf einen roten Sitz platziere, mache ich auch die Sitzplatzaktion. Ist das ein roter Meeple mit einem blauen Sitz, habe ich halt nun mal keine Sitzplatzaktion, weil die Farbe nicht übereinstimmt. Trotzdem kann es aber sein, dass, wenn wir jetzt bei dem roten Meeple sind, die Sitzplatzaktion nicht passt, aber der Film ein Actionfilm ist, und damit eine rote Umrandung, dass ich dann aber halt wiederum die Kinoaktion auslösen kann. Und die Kinoaktion, da gibt es auf dem Tableau so einen kleinen Schieber. Dieser Schieber wird auch Ende der Runde immer weiter nach oben verschoben, dass die Aktionen geringer werden. Aber die habe ich dann nochmal zur Auswahl. Das heißt, ich kann mir eine Aktion von diesen, die angezeigt sind, aussuchen und die auslösen. Das können zum Beispiel damit angefangen Geld einfach sein, das ich erhalte, oder aber auch Siegpunkte in Form halt hier von Popcorn. Oder aber auch, da sind wir wieder beim Thema, bei den Werbungsplättchen, dass ich ein Werbungsplättchen auf eine Leiste legen darf. Die sind ganz interessant, denn die Miepel, die Zuschauer, die sind begrenzt. Also ich habe nicht einen unbegrenzten Vorrat von denen, sondern die sind begrenzt und irgendwann sind die auch alle im Spiel. Und das geht tatsächlich recht zügig. Und dann ist es so, dass ich mich bei den anderen Spielern bediene. Also das ist dann so die Interaktion des Spiels. Das heißt, der Vorrat ist zu Ende. Und wenn ich jetzt einen roten Miepel erhalte, dann nehme ich mir den einfach von einem anderen Spieler. Genauso bedienen die sich aber auch bei mir. Das kann von Vorteil, aber auch im schlimmsten Fall absolut von Nachteil sein, wenn ich auf eine bestimmte Farbe gehe und spiele und die mir dann einfach geklaut wird. Weil gerade der andere Spieler sich Miepel nehmen darf und dann sieht, oh, der spielt ja auf die Farbe, ich klaue die ihm jetzt einfach. Das kann einen eigenen Zug ziemlich kaputt machen, hält sich aber trotzdem irgendwo auch immer noch im Rahmen. Also das ist jetzt nicht die Welt.
Ist das nicht die Kritik, die bei dem Spiel am meisten so hervorkommt, dass man halt sagt, man kann sich halt gegenseitig was wegnehmen?
Ja, aber wenn ich darauf eingestellt bin, ist mit diesem Spielmechanismus, dann weiß ich ja, was mich erwartet. Den nicht schlecht. Also im Gegenteil, ich finde den gut, denn so habe ich Interaktion mit den anderen Spielern, so kann ich den auch mal komplett in die Parade fahren und auch richtig schön was kaputt machen. Ja, und trotzdem fühlt sich aber der Zug der anderen Spieler nicht unwichtig an, ne, sondern die sind immer noch in ihrer Aktion zwar etwas begrenzt, aber immer noch so weit in den Möglichkeiten, dass sie immer noch was machen können.
Ja, cool.
Und das finde ich eigentlich so insgesamt in der Umsetzung ganz gut.
Cool.
Es ist, wenn man es erstmal spielt, in den ersten Runden, fühlt es sich so ein bisschen stockend an. Wenn man aber dann weiß, wie es funktioniert und was man machen kann und soll, dann läuft es tatsächlich sehr flüssig. Hat man daran zum Beispiel bei uns jetzt in der Gruppe gemerkt, die erste Partie ging knapp 2,5 Stunden. Das ist echt lang. Und ja, das war dann irgendwann auch so ein Punkt, wo wir gesagt haben, boah, also für so ein Spiel, die Länge ist echt heftig.
Aber wie viele Spieler wart ihr da?
Zu viert,
okay.
Die zweite Partie allerdings war in, ich glaube, 75 Minuten durch. Ja, also, weil dann alle wussten, worauf es ankommt, wie es funktioniert, worauf man eventuell achten soll und muss. Und die Lernkurve ist da echt groß. Und die zweite Partie war sehr viel schneller und ich glaube, wir waren mit 75, 90 Minuten, da waren wir auch durch. Und das finde ich dann auch wieder angemessen für das Spiel.
Das gibt es ja mittlerweile auch auf BGA zu spielen. Das werde ich mir auch auf jeden Fall mal anschauen.
Das war klar.
Ja, natürlich. Ja. Also wenn ihr mal Bock habt, das mit mir zu spielen, ich würde es gerne mal anspielen. Sagst uns da gern Bescheid.
Oder Bescheid.
Mir. Bescheid, sehr gut. Da brauchen wir noch zwei.
Ja. Basti, so.
Na, wenn es rundenbasierend ist, ja.
Da brauchen wir noch einen. Meldet euch.
Ja. Ist immer gerne. Ja, also ich meine, man hört diverse verschiedene Meinungen, die sagen, das Spiel ist gut, die anderen sagen, es ist kompletter Käse. Ich finde das Spiel hier recht thematisch und eigentlich so auch gut umgesetzt. Mir selbst jetzt hat es gefallen, die zweite Partie besser als die erste, weil die erste, fand ich, war auch eigentlich so ein bisschen, selbst am Ende des Spiels, immer auch noch so ein bisschen das Spiel kennenlernen und wissen, wie es funktioniert. Und die zweite Partie lief dann echt flüssig runter und hat echt Spaß gemacht. Ja, ist angegeben, ist es mit 60 Minuten, 2 bis 4 Spieler und ab 10 Jahren. Um die Daten zu vervollständigen, ist von Yellow und hier im deutschen Vertrieb bei Hutter. Emilien Rotival ist der Illustrator und das Spiel ist von Victor Saumont.
Ja. Dein Rating war wie viel?
Mein Ranking, ich würde mit einer 7,5 bis 8 werten.
Cool. Da bin ich echt gespannt. Also ich werde es auf jeden Fall mit euch auf BGA zocken.
Ja, gerne.
Ja, bin dabei.
Ich zieh dich noch da rein.
Nach dem Motto, wenn es sein muss.
Nein. Oh, come on.
Nein, so schlimm ist es ja nicht. Alles gute Spieler ab und zu auf BGA. Ist ja nicht so, als würde ich gar nicht BGA spielen.
Ich kenne diverse Leute, die gefühlt ihr halbes Leben da verbringen.
Ah, ja. Phil.
Hallo?
Wir nennen keine Namen, aber Phil,
wie war das nochmal mit deiner Statistik? Bei welchen Stats? Über 1000 Spiele?
Tatsächlich, wenn ich so weitermache, also nur kleiner Zwischenstand, ich habe jetzt jeden Tag, also ne, wir haben jetzt heute den 22. Januar und ich habe an jeden Tag gespielt und aktuell bin ich bei etwa 10 Spielen pro Tag. Wenn das also weitergeht und ich das ganze Jahr durchhalte, dann sehe ich den nächsten Spiel Partienrekord auf mich zukommen.
Das glaube ich auch.
Nein, that escalated quickly.
Ja. Sehr schön. Dann kommen wir doch mal zu deinem nächsten Spiel, Basti.
Zu meinem Spiel, ja. Was hatte ich nochmal? Nein, Quatsch. Ich habe mir Devan angeguckt und auch schon mehrfach jetzt gespielt. Das ist ein Area-Control-Spiel, wo du aber nicht wirklich dich um die Area dann am Ende noch klopfst. Also sprich, wenn du einmal da stehst, stehst du da. Da kannst du nicht mehr entfernt werden. Das ist jetzt kein böswilliges Area-Control. Das ist mehr so, ja, Familienniveau Area-Control, sagen wir es mal so.
Anderen nennen es Camping, aber red mal weiter.
Ja, ja. Das Spielprinzip ist eigentlich recht simpel, weil wir haben, also je nach Spieleranzahl, haben wir ein paar Plättchen vor uns. Immer jeder ein Startplättchen, wo wir auch unseren Startpunkt, also unser Camp, wenn du Camping sagst, hin positionieren. Und von dem aus breiten wir uns dann über die Map aus. Je nachdem, was wir spielen, es gibt nämlich auch unterschiedliche Szenarien, steht hinten drauf, wie der Aufbau immer ist auf dem Plättchen, auf dem Szenario-Plättchen. Das wird dann zufällig aneinander gelegt und gepuzzelt und dann so, ja, Grunde genommen liegt es hinten ein bisschen drauf, wie es aussieht, aber halt welche Felder aneinander grenzen, halt Berge an Berge oder ob die einzeln sind oder ob es eine ganze Zone gibt mit Bergen oder, das sieht immer anders aus. Das finde ich ganz cool. Was auch immer schwieriger dadurch wird, weil wir haben halt ein Tableau und darauf haben wir auch Ziele. Ganz am Anfang bekommen wir ein Ziel, jeder schon mal vorgegeben. Und umso weiter wir uns ausbreiten, umso mehr Ziele können wir uns nehmen. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, weil durch jedes Camp oder jedes Dings, was du nimmst und dich ausbreitest oder setzt, kannst du was anderes freischalten. Entweder bekommst du neue Zielplättchen, du erhältst vielleicht nochmal eine neue Karte oder du darfst eine Karte unter das Tableau schieben, damit es dann als dieses Areal oder Terrain gilt. Oder halt ein Bonus drauf, wie zum Beispiel ein Artefakt, ein Farbstoff oder ein Kristall. Weil unsere Ziele haben verschiedene Voraussetzungen. Sie wollen entweder zum Beispiel 3 Waldterrains haben, die du haben musst irgendwo. Oder halt dann noch zusätzlich vielleicht an 3 Wasserfelder angrenzend oder Artefakte oder Farbstoff oder Kristall, halt solche Sachen. Das klingt am Anfang erstmal einfach. Ja, komm, dann breitest du dich über diese Karte aus. Du musst aber so ein bisschen vor buddeln, weil du hast ja immer nur so und so viele ausliegen und die siehst du. Ne? Darauf kannst du zwar spielen, aber jeder darf sich ja was von den Zielplättchen nehmen. Du kannst auch blind eins nehmen, aber das ist natürlich noch größeres Zocken, weil da weißt du ja gar nicht, auf was du spielst. Vielleicht bringt es dir gar nichts und du bist da nie drauf gegangen. Das ist natürlich ein bisschen ungünstig. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil wir hatten es ganz am Anfang in der ersten Partie falsch gespielt. Wir hatten nämlich gedacht, ja komm, wenn wir uns ausbreiten, dann ist jedes Waldfeld, wo wir draufstehen, ist dann eins, was dazu zählt und dann kannst du es auswerten. Nein, so ist es nicht. Wenn die Waldfelder aneinander grenzen, ist es eine Zone. Das heißt, egal ob du da 2, 3 Stück in dieser Zone drin stehen hast, es gilt immer nur als ein Terrafeld. Und dann wird das nämlich schon ganz knackig, weil je nachdem, wie du das ja am Anfang legst oder puzzelst, kann es passieren, dass du nur eine Bergzone hast, musst aber 3 Bergzonen haben. Dadurch kommen dann nämlich diese Karten zum Drunterlegen ins Spiel, die du dann da ne, zusteuern kannst und dadurch bekommst du dann wieder Boni. Jedes Mal, wenn du irgendwo reingehst in so größere Areale, kann es sein, oder also in Zonen, dass du Beeren bekommst, die kannst du noch sammeln. Im ersten Szenario ist es halt so, dass du halt für Beeren Punkte kriegst. Später musst du Beeren und am Wasser bauen oder noch zusätzlich Artefakte haben. Und dann kriegst du erst Punkte. Ne? Das wird immer schwieriger, ein bisschen knackiger, das Ganze. Ist aber ein super locker, flockig eigentlich runtergespielt, weil es, ja, es ist keine große Regelerklärung in der Hinsicht, weil wie bewegen wir uns fort? Wir haben Karten. Kennt ihr noch Wettlauf nach Eldorado? Das ist ja auch durch Karten. Du hast ja so Karten mit Terrains drauf und darauf bewegst du dich dann. Und so ist das hier auch.
Dass du jetzt den Knizier,
den Knizier, ja, ich dachte nur für dich,
Vergleich bemühst hier.
Ja. Aber ja, so funktioniert das auch. Und was hier ein bisschen der Kniff ist, wenn du durch einen anderen durchziehst, wo schon ein Camp steht und du willst auf die andere Seite, dann musst du den auch noch bezahlen. Dann kriegt der nämlich die Karte, die du benutzt hast, um darüber zu laufen, bekommt dann da Mitspieler.
Das ist fies.
Das ist fies, genau. Deswegen versuchen die anderen Mitspieler natürlich, den einen schön einzubauen, damit er immer an die bezahlen muss. Aber du versuchst natürlich, außen rum zu gehen. Und im Grunde genommen funktioniert eine Runde einfach so. Du ziehst entweder 2 Karten oder du bewegst dich. Und die 2 Karten müssen immer nebeneinander gezogen werden, weil du darfst sie immer nur nebeneinander liegend nehmen. Das heißt, du darfst keine blind ziehen, du musst sie aus der Auslage nehmen. So. Ja. Und auf diesen Karten hast du auch manchmal noch Sondereffekte, sonst sind die 2 geteilt. Oben hast du manchmal dann Wald, unten zum Beispiel Wasser. Oder halt, sie sind komplett nur in einem Terrainfeld. Ne? Also da kannst du gucken, welche du dir dann nimmst. Ja, und das ist eigentlich das ganze Spiel. Wer dann ganz am Ende dieses letzte Camp auf das Feld setzt, dann ist es zu Ende. Dann wird noch die Runde zu Ende gespielt. Ne? Dann kann der eine noch seinen Zug machen. Dann wird geguckt. Da gibt es noch auf den Karten und den Zielkarten so kleine Flammen, also Feuer. Und davon ist eine Mehrheitenwertung. Wer halt die meisten Feuer hat oder Flammen, der bekommt dann auch nochmal Punkte zusätzlich, je nach Szenario, was du hast. Ist ganz cool. Dann gibt es zum Beispiel jetzt auch noch das Wasserszenario mit Regenfällen, die Regenfälle. Da überflutest du jedes Mal wieder ein anderes Feld mit Wasser. Das heißt, du hast 8 Wasserplättchen, die jedes Mal dann wieder draufgelegt werden und du kannst dadurch den anderen schön erstmal zubauen. Also du kannst keine Felder überfluten, wo schon ein Camp steht, das nicht. Aber du kannst natürlich für den anderen das Areal ein bisschen abschneiden komplett. Und für dich selber kannst du es dann natürlich bauen, dass du andere Zonen hast. Dadurch machst du eine Bergkette natürlich, cutteste. Dann hast du 2 Zonen urplötzlich. Dann funktioniert das wieder ganz gut.
Also Interaktion ist auf jeden Fall gegeben.
Ja, ja, auf jeden Fall, weil du hast bei je nach Spieleranzahl auch immer ein kleineres Feld.
Also ne, kommst du ins Gehege.
Du kommst dir definitiv ins Gehege. Und alle haben ja dann auch die Ziele ausliegender und jeder spielt vielleicht auf dieselben und dann wird es sowieso noch kritischer.
Cool.
Ist aber richtig gut, finde ich.
Der Designer ist ja auch kein Unbekannter und es wundert mich auch gar nicht, dass du das Spiel magst.
Jetzt kommt's wieder. Warum?
Na, Faraway fandest du auch ganz cool.
Ja, das stimmt. Ach, das ist von den
Pixies fandest du auch gut.
Auch gerade. Oh ja. Und Rauhaar fand ich auch sehr gut.
Genau.
Und also, Lava auch. Ich sehe gerade.
Ja, es ist kein Unbekannter. Und ich glaube, das fügt sich auch in Themen Komplexität, ne? Eigentlich in dieses Gesamtgebilde ein. Ne? Also, ich habe selbst noch nicht gespielt, das habe ich ja definitiv noch vor.
Ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel. War auch sehr gehypt auf der Messe. Da gab es das ja nur in Englisch. Und ich glaube, ein paar bei Esmond, die weiß ich gar nicht. Aber ich weiß auf jeden Fall, dass es in Englisch da gab.
Und das gibt es ja jetzt auch auf Deutsch oder kommt jetzt
gleich
auf Deutsch
kommt raus? Jetzt bei Asmodee raus. Müsste eigentlich, wenn der Podcast raus ist, müsste es ausgeliefert worden sein. Meine ich, soweit ich weiß. Ja, ja, 2 bis 4 Spieler können mitspielen. 40 Minuten Spielzeit. Ganz am Anfang, wenn du so ist, kürzere Varianten ballerst, dann es kann auch schneller gehen zu zweit. Ab 10 Jahren. Die Community sagt auf BGG sogar ab 8, das würde ich sogar so unterschreiben, wenn du es im normalen Modus spielst, wenn du das jetzt mit Vulkan, dann wo da auch noch Asche, Lava und so dazukommt, dann, aber lasst euch überraschen. Alles hier.
Ich meine, also Frustrationslevel, das muss gelernt werden, ja?
Ja, gut, meine Tochter kann das sehr gut, also die hat da kein Problem mit, die spielt alles. Die ist da richtig, aber mein Sohn, der wird es im Klo runterspielen. So. Noch verliert, also so gesehen.
Das ist blöd, das muss weg.
Genau. Designer ist Johannes Guppi und Johan Levé. Dann Artist ist Artus Pilorget, danke. Ich bin ja so froh, dass du die Sprache gut sprichst. Publisher im Englischen Space Cowboys und sonst ist es bei Asmodee erschienen. Heute Asmodee-Lastiger bei mir. Ja, achso, meine Wertung wäre, ich habe es ja, als ich es am Anfang und so mehrfach gespielt habe, 7,5, aber eher hat ja Tendenz zu einer 8, weil es echt Spaß macht, vor allem mit den Szenarien, da kommt noch mal ein bisschen mehr Kniff rein, also das ist eher Tendenz nach oben als Tendenz nach unten und es wird auf jeden Fall hier bleiben.
Das hört sich auch sehr interessant und gut an. Vor allen Dingen auch viel ärgern.
Ja, und man kann es sehr gut auf BGA spielen. Ich wollte es nur mal erwähnen, weil da habe ich sogar das Spiel schon mehrfach gespielt.
Das schreit nach einer Partie.
Ja, können wir machen. Lade mich gerne ein. Ich bin dabei. Ja,
sehr schön. Genau, dann würde ich gleich mit meinem weitermachen, beziehungsweise zum letzten Spiel unserer Folge kommen. Und zwar habe ich auch noch was Kleines mitgebracht, nachdem
jetzt kommt
ich hier
also die nächsten 30 Minuten genau. Für
Phil. Wobei,
ich hole mir mal einen Kaffee.
Also, ich bin doch gar kein Freund vieler Worte. Nee, ich rede über The Voynich Puzzle, ein Spiel, was ja ein Kickstarter war und auch bei Salt and Paper rausgekommen ist. Genau. Das Voynich-Puzzle, vielleicht erklärt man mal kurz, was das Voynich-Manuskript ist. Das ist scheinbar ein Buch aus dem Mittelalter, was schön illustriert ist und bestimmte Themen abhandelt. Medizinischer Natur, Hygiene, Botanik, Astronomie, Astrologie. Und das ist in einer gänzlich unbekannten Sprache. Man hat schon versucht, das mit KI und ja fortgeschrittenen oder ja mit PCs und ja elektronisch zu dechiffrieren. Viele Leute haben es auch über Jahrzehnte versucht, hat aber noch nie jemand rausgefunden. Also es ist immer noch ein Geheimnis und wird dann entsprechend auch in bestimmten Kreisen gehypt. Und The Voynich Puzzle, das Spiel, handelt genau darum, und wir versuchen gemeinsam dieses Puzzle oder dieses Manuskript zu entziffern. Darum geht es, das ist der ganze Plot. Und dieses Spiel hat wirklich vieles, über das ich mich aufrege, und vieles, wo ich dann sage, so, bah, mega. Ganz kurz erklärt, ist ein komplexes Spiel. Wir haben ein großes Board. Wir haben dort 6 verschiedene Segmente drauf. 5 davon sind Aktionssegmente, wo man dann entsprechend sich dahin bewegen kann, Sachen draufsetzen kann, um Aktionen auszulösen. Und es gibt dann natürlich, wie man es jetzt erwarten würde in so einem komplexeren Spiel, es hat immerhin 3,8 von 5 in Komplexität, relativ viel Kombo-Möglichkeiten, ne? Dass du halt sagst, okay, ich aktiviere zwar ein Segment Botanik, kann aber in einem anderen Segment von wegen Hygiene auch was machen. Ne? Also da gibt es einfach so, ist miteinander verzahnt. Also es fühlt sich alles so ein bisschen nach Minigame hier, Minigame da, aber ist am Ende dann doch verzahnt. So, und ich will gar nicht auf diese Geschichten drauf eingehen, was man da alles macht. Ich würde gern über eine Sache sprechen, die das Spiel so ein bisschen anders macht als andere Spiele, denn wir fangen alle mit einem kleinen Heftchen an. Da legst du am Anfang Karten rein. Die Karten, muss man sagen, haben 4 Seiten, also sprich, ne, Karte klassisch hat 2 Seiten, aber die drehst du dann entsprechend, die sind in der Mitte geteilt, die kannst du dann auch mal drehen, also hast 4 Seiten sozusagen. Und was du da versuchst, bestimmte Dinge auf dem Board zu erreichen, damit du damit auch deine Karte wenden und drehen kannst, denn das zeigt dir nachher an, wie weit du quasi dieses Voynich-Puzzle dechiffriert hast oder entziffert hast. Und das ist ganz cool gemacht. Die Aktionsauswahlmöglichkeit ist auch dieses Heft am Ende des Tages. Du schlägst das auf der Seite, auf der du möchtest. Dort kannst du dann eine Seite aussuchen und diese Aktion ausführen. Wenn du wieder dran bist, dann musst du aber eine andere Seite wählen. Du musst tatsächlich umblättern und irgendeine andere Seite wählen. Und so springst du quasi in deinem Heft hin und her. Wenn du dran bist, hast du erst die Möglichkeit, eine Seite abzugraden, dann eine Aktion auszuführen, dann dein Wissen zu teilen, dazu kommen wir gleich, und dann hast du nochmal die Möglichkeit, deine Seite zu dechiffrieren oder ja zu verbessern. Die witzige Geschichte ist, es ist ein Spiel, wo du ein Puzzle tatsächlich noch dabei hast, also Puzzleteile, denn eines dieser großen Segmente auf dem Spieltableau ist dann eben ein zentrales Puzzle und dort versuchst du bestimmte Formen hinzupuzzeln, die du dann brauchst, um diese Karten wenden zu können und du bekommst dafür auch Punkte, diese Geschichten da zu machen. Und das machen wir jetzt alle nacheinander so lange, bis der erste Spieler 52 Punkte erreicht hat. Das ist das Spielende, das triggert das Spielende. Dann ist jeder nochmal dran und dann werden Punkte gezählt. So, das ist jetzt alles relativ konfus, komplex. So fühlt sich auch dieses Regelwerk an. Das ist etwas, also das Regelwerk finde ich nicht so sonderlich pralle. Es hat mich doch einiges an Zeit gebraucht und Mühe gebraucht, da wirklich durchzusteigen. Also man sollte, also das ist eines dieser Regelhefte, wo man wirklich stoisch da hingehen muss und sagen muss, nee Gott, ich halte das durch und lese jetzt das durch und dann erkläre ich das einmal. Das wäre mein erster Aufreger an diesem Spiel. Das zweite, was ich nicht verstehe, unsere Spielerfarben sind so oft auf diesem Haupttableau vertreten, obwohl sie gar nichts miteinander mit uns zu tun haben. Ja? Also du hast Farben von diese Puzzleteile, Farben, die mit deiner Farbe korrespondieren, wo du eigentlich immer versuchst, zumindest mal geht es mir so, aha, das ist ja farblich irgendwie miteinander abgestimmt, also wird das werden das meine Puzzleteile sein? Nein, Pustekuchen, die haben mit deiner Spielerfarbe gar nichts zu tun, verwirrt trotzdem, vor allem in den Erstpartien, verwirrt das total. Dann diese tolle Idee von wegen, ich habe hier ein Heft, ne? Ich dechiffriere ja ein Buch, also habe ich ja auch diese Heftgeschichte und das Hin- und Herblättern und das ewige, und vor allem, das ist ja eigentlich so aneinandergeklebte oder geschweißte Sleeves. Du ziehst ja die Karte immer wieder raus und dann machst du wieder rein. Also das ist halt, es ist irgendwie störend und ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich irgendwann auch diese Sleeves durchbekomme, durch das ewige Rein- und Rausziehen der Karten und Wenden der Karten, obwohl diese Idee cool ist. Das Problem ist halt aber, und das hat das Spiel die Herausgeber des Spiels ja auch dann wieder versucht zu lösen, indem sie noch kleinere Karten extra geduckt haben. Und dann ist im Spielaufbau quasi, hast du deine größere Karten in deinem Heft. Und dann sagen sie dir, ja, aber dann nimm dir diese Karten auch als kleine Form, damit du jederzeit einsehen kannst, was denn gebraucht wird, damit du auf die nächste Stufe kannst. Dass du nicht immer alles rausmachen musst. Also, da sind so ein paar Krücken drin. Nichtsdestotrotz ist das echt ein krasses Puzzle. Ich habe am Anfang immer das Gefühl gehabt, boah, ich gehe ja richtig schnell hoch. Man muss nämlich sagen, wir gehen für jedes Segment hast du auch nämlich neben deinem Punktemarker auch noch ein, sag mal, Abschnittsmarker, so ja für Astrologie oder für Schrift, Botanik, wie auch immer. Und du gehst dieselbe Leiste, also Punkteleiste hoch. Und das brauchst du auch nachher, weil du, je nachdem, wie weit du deine Karten geupgradet hast, sind die nämlich auch nochmal die Multiplikatoren mit der Stelle, wo du nachher stehst mit deinem entsprechenden Marker. Und da gibt es so viel zu beachten und so viel irgendwie miteinander zu verbinden, dass du da wirklich auch schon Gehirnschmalz reinsetzen musst. Ist es ein Spiel für jedermann? Ich glaube nicht, weil die Einstiegshürde ist hoch. Es ist halt auch erstmal ein wirklicher Brainfuck, bis du dann durch bist, bis du so wirklich verstanden hast, wo was ist. Es hat mich selbst auch zwei Partien gekostet, da überhaupt wirklich drin zu sein. Seitdem finde ich es aber echt cool gemacht. Es ist mal wirklich was anderes. So. Lang geredet, ich entschuldige mich dafür, aber das ist tatsächlich gar nicht so einfach zu erklären, das Spiel. Es sieht cool aus. Es hat wirklich seine coolen Momente. Da hat der Dani Garcia wirklich ein cooles Spiel hingebracht. Ich meine, von seinem letzten war ich ja nicht so begeistert. Oder ich wollte es viel mehr mögen, als ich es dann gemocht habe. Aber das hier, da hat er schon was Uniques, was Einzigartiges hingesetzt und hingestellt. Also es wird die Gemüter irgendwie spalten, weil du diese Einstiegshürde hast. Regelheft Thema ist eine Einstiegshürde meines Erachtens. Aber für Leute, die gerne Komplexeres spielen, das ist durchaus etwas, was man sich mal anschauen kann. Habt ihr es denn auf dem Schirm gehabt oder gespielt?
Nee, komplett gar nicht. Ich habe auch bisher noch nie was davon gehört. Jetzt, wo du es angesprochen hast, habe ich mir Bilder mal dazu angeschaut. Es sieht sehr interessant aus, wirkt auch auf den Bildern schon sehr verzwickt. Spielen würde ich es aber trotzdem gerne mal, einfach nur aus Neugier.
Ich habe es nur bei dir gesehen, du hattest es ja mal gepostet, habe ich gesehen. Und dann hatte ich dich auch gefragt, was das ist. Du hast es mir erklärt. Aber so hatte ich es ja auch nicht auf dem Schirm. Nee. Mhm. Obwohl doch schon, es hatten mehrere mal drüber gesprochen, dass wir es unbedingt mal spielen wollen. Deswegen doch, so hatte ich schon auf dem Schirm, aber ich selbst jetzt nur nicht vor Augen, erst als du es dann gezeigt hast. Ja. Nee, klingt aber interessant auf jeden Fall.
Ja.
Ich würde dem Spiel eine 7 geben. Ich kann aber durchaus verstehen, wenn es Leute gibt, die es schlechter bewerten. Aufgrund dieser Hürde. Und das ist aktuell bei 7,4 auf BGG. Es wird von vielen gemocht, aber auch von einigen disliked. Das ist relativ lustig. So viel dazwischen gibt es gar nicht. Ja. Genau. Der Wollnisch-Puzzle, 1-4 Personen, 90 bis 120 Minuten, teilweise ein bisschen länger, ab 14 Jahren, 3,8 Komplexität von 5. Dani Garcia ist der Designer, Artist ist Jorge Tabanera Redondo. Der hat auch schon ein paar andere Spiele illustriert. Eins, von dem ich das nächste Mal rede, zum Beispiel das Phoenix-Projekt oder auch Cities hat er gemacht. Und ja, rausgekommen ist es bei Salt and Paper und es hat auch schon einen deutschen Verlag gefunden. Ich glaube, Frosted Games, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber dürfte passen. Schon.
Genau. Ja, würde zumindest passen, weil das Phoenix-Projekt ja auch bei Frosted Games ist.
True. Aber es sind zwei verschiedene Verlage tatsächlich. Zwei verschiedene Verlage. Okay. Genau, da wären wir jetzt auch schon am Ende. Wir haben ein bisschen überzogen. Magst du noch eins reinschmuggeln? Machst du jetzt einmal?
Ich mach jetzt mal den Film. Nein, eigentlich nur ein Spiel, über das du ja schon geredet hattest. Deswegen wollte ich das auch nochmal anmerken.
Ja, da bitte.
Ich hatte jetzt Tea Garden gespielt.
Sehr schön.
Super geiles Spiel, muss ich sagen. Also es macht echt Laune, weil du hast so einen kleinen Plan, aber was du alles machen kannst bei diesem, also das erschlägt dich erstmal komplett. Aber es ist trotzdem, finde ich, gut strukturiert. Ja. Und es ist auch gut verständlich. Klar, das ist wieder dieses typische, was in unserer ersten Partie war es wirklich so, deswegen musste ich es auch noch mehrfach spielen, weil da habe ich bis zur dritten Runde, ne, das sind ja 5 Runden, bis zur dritten Runde war es wirklich so, dass ich auf alles gegangen bin. Und wir hatten gefühlt nichts. Also keine Punkte, gar nichts. Und dann dachte ich mir irgendwann so, das muss ja auch eigentlich anders gehen. Eigentlich musst du erstmal Karten kaufen, damit du dein Deck viel stärker machst und alles und mehr machen kannst. Ja, und dann hat das auch super funktioniert. Sehr cooles Spiel. Ja, muss ich sagen. Kommt mit dem Galileo Galilei ganz gut hin. Und jetzt muss ich sagen, du hast ja beide Spiele gut gefunden und seht die Kacke.
Ja.
Deswegen habe ich jetzt ein bisschen Angst, weil ich die beiden Spiele, die du gut gefunden hast, auch gut spiele.
Seht ihr, hast du noch nicht gespielt, ne?
Nein, das steht als nächstes hier. Deswegen bin ich gespannt.
Na, also nicht falsch verstehen, ne? Seht ihr, ist ein cooles Spiel. Aber dafür brauchst du halt eine Vollbesetzung, finde ich. Ich weiß, ich mache mich damit unbeliebt, aber meine Meinung ist, also, zu zweit strahlt es nicht so stark wie zu viert.
Und, ja, das hatte ja einer bei uns in der Community auch gesagt.
Genau. Und ich finde, da ist Galileo und eben Tea Garden in zwei Personen super, weil du brauchst, ne, das, ja, ich kann's, ich bin froh, dass du mich hier bestätigst. Also nicht um meinetwillen, sondern es sind einfach coole Spiele.
Ja, ist es auf jeden Fall. Das lohnt sich auf jeden Fall zu spielen. Cooles Ding.
Da gibt es jetzt auch eine Erweiterung, kommt jetzt zu Tea Garden raus.
Habe ich schon gesehen.
Ja. Zum Thema Seti. Ich habe es zu zweit, zu dritt und zu viert gespielt.
Mhm.
Zu zweit bin ich der Meinung, würde ich tatsächlich auch abraten, weil da die Spielmechanik, die eigentlich entstehen soll, nicht wirklich zur Geltung kommt. Ja? Zu dritt kriegst du die schon ein bisschen mehr durch. Und zu viert macht Spaß.
Also ja, auch zu viert dreht sich halt, ne? Dann da ist wirklich das, dieses Drehen des Tableaus und der Planeten um die Sonne, dann ist das halt auch cool, da gebe ich dir absolut recht. Und das hast du im Spiel zu zweit nicht in Gänze. Also du kannst, ja.
Ja, ich sag mal, zu viert bewegt sich die Scheibe halt viel mehr als zu zweit. Mhm. Zu zweit musst du speziell darauf spielen, dass da überhaupt irgendwas passiert. Und zu viert wird es zwangsläufig darauf hinauslaufen, dass da was passiert. Ja. Selbst wenn du gefühlt nicht drauf spielst, wird es trotzdem irgendwann geschehen.
Genau.
Ja, und deswegen, würde ich sagen, bitte macht es nicht, weil zu zweit versaut es euch einfach das Spiel. Muss man leider so sagen. Zu dritt kann man es machen, zu viert müsst ihr es machen.
True. Das sind doch schöne Abschlussworte an der Stelle. Nee, sehr schön. Dann würde ich doch einfach mal sagen, setz mir hier einen Punkt. Ich bedanke mich bei dir, Christoph, dass du heute da warst. Hat echt Spaß gemacht. Vielen Dank für die Vorstellung deiner zwei Spiele. Du hast auch gleich das letzte Wort, wie es auch bei uns Tradition ist. Genau, ich sag erstmal an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr Lust habt, in die Community einzusteigen, sagt uns da bitte Bescheid, schreibt uns an. Ansonsten freuen wir uns natürlich über ein Like und ein Follow auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, Spotify und Konsorten. Ansonsten vielen lieben Dank, Basti, für deine Zeit und deine Inputs heute. Ansonsten, ja, einen wunderschönen Tag, Abend. Einen guten Start in die Woche, ein schönes Wochenende, Mahlzeit, wann auch immer ihr uns hört. Bleibt uns treu. Bis dann. Servus.
Ja, dann sage ich auch nochmal Danke an dich, Phil, und vor allem an unseren Gast, Christoph. Schön, dass du da warst und dabei warst. War ja Premiere.
Ja, stimmt. Absolut Premiere. Erste überhaupt Podcast-Folge.
Ja, war super. Also, schön, dass du da warst. Hast auch schöne Spiele mitgebracht. Bin mal gespannt bei Popcorn. Wie gesagt, ne, dann freue ich mich auf unsere BGA-Runde.
Die wird gleich eingestellt.
Genau, dann nicht mehr. Und dann wünsche ich auch allen Hörern da viel Spaß beim Hören und ich hoffe, ihr findet wieder auch ein paar Spiele, die euch dabei gefallen haben. Und ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschö.
Ja, ich würde mich auch bedanken, dass ich heute bei der Folge dabei sein durfte. Es hat auch mir viel Spaß gemacht. ich meine, das Wiedersehen mit euch hat immer irgendwas von Klassentreffen. Das finde ich auch immer sehr cool. Jetzt hier haben wir uns gehört und gesehen. Die Zuschauer oder die Zuhörer hören uns nur. Wir sehen uns. Finde ich immer wieder schön. Ich hoffe und wünsche mir, dass es auch öfters mal der Fall ist, dass wir uns mal sehen und hören auf Messen oder sonstigen Veranstaltungen. Würde mich auch sehr freuen, weil mit euch der Austausch auch einfach immer sehr viel Spaß macht. Zum Podcast kann ich aber nur so viel sagen. Danke, dass ich heute dabei sein durfte. Es hat Spaß gemacht, war sehr witzig. Auch an die Zuhörer. Seid bei den beiden immer sehr gerne dabei. Die machen hier einen super Job und ist immer schön und macht Spaß, hier was zuzuhören und zu erleben.
Danke.
Ja, danke. Dann bis denn. Tschö.
Tschö.